Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, dem die Frauen vertrauen und alle anderen sehen uns skeptisch, aber wir sind hier und zwar sind wir beim Podcast Becker Petkovic und ich würde sagen, jetzt ist es ein Vodcast, denn ihr könnt uns auch sehen, darauf haben wir uns sehr gefreut. Boris, wie schön, dich an meiner Seite zu haben als den besten Experten der Welt, denn wir haben gerade gemeinsam in einer Premiere hier beim ATP Finals in Turin für Sky kommentiert, Sky Deutschland. Du hast ja schon ein bisschen was für Sky Italien gemacht, aber jetzt bist du auf die richtige Seite der Grenze gekommen.
Ja, es war mir auch ein großes Vergnügen mit dir, zum ersten Mal gemeinsam. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie gut du dich im Herrentennis auskennst, also fast besser wie ich. Du hast auf Sinner getippt als der Sieger, ich, der keine Ahnung hat, auf Alcaraz, deswegen war das gut. Wir haben das, wir nennen das auch so ein bisschen Freiflug, dass also jeder durfte das sagen, was er gefühlt hat. Und wir haben uns, glaube ich, ganz gut auch abgewechselt. Wir haben ein gutes Doppel gespielt.
Finde ich auch. Ein gutes Doppel. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und wie immer sehr, sehr viel von dir gelernt. Aber vielleicht für diejenigen, die das Finale nicht gesehen haben, vielleicht für diejenigen, die unseren Podcast dann irgendwann auf den Ohren haben, uns nicht gesehen haben. Wie hast du das Finale gesehen? Wie hat es dir gefallen auch vielleicht spielerisch und was ist dir aufgefallen?
Erstes Mal war es, glaube ich, das Traumfinale überhaupt. 1-2. Die letztjährige Nummer 1, die jetzt die 2 ist, Singer, und die letztjährige Nummer 2, die jetzt die 1 ist, Alcaraz. Und dass diese im Jahresendfinale im ATP Final aufeinander kommen, passiert nicht so oft. Die Erwartungshaltung war natürlich unglaublich groß, was die zwei dieses Jahr schon für Tennis gespielt haben. Vielleicht das beste Match, was sie gezeigt haben, war in Paris. Mhm. Aber das Wimbledon-Finale war auch gut, das US Open-Finale war auch gut, schon oft gegeneinander gespielt. Und im ersten Satz waren beide ein bisschen nervös.
Ja,
wir
fand
sind
ich
hektisch,
auch, ja.
Der Arm war zu. Die beiden haben sich nicht so bewegt, aber das sind auch keine Maschinen, das sind Menschen, das überrascht nicht, aber so im Laufe des ersten Satzes haben sie sich freigespielt, wurde es immer besser und dann hatte Alcaraz ja diesen Satzball bei 6-5 und zweiten Aufschlag von Sinner und Sinner nervenstark, hat sehr in seiner Aufschlagbewegung gearbeitet jetzt im Herbst und da konnte man sehen, dass er wirklich Selbstvertrauen in den eigenen Aufschlag hat, den zweiten. Da ging es in den Tiebreak und Sinner war auch da, ich glaube, ein Ticken nervenstärker wie Alcaraz und hat ihn dann verdient gewonnen.
Ja, und du sprichst gerade seinen Aufschlag an, die sind wirklich, und ich finde das immer wieder faszinierend, du hast in den letzten Tagen über Carlos Alcaraz's Aufschlag gesprochen, die wirklich hingegangen sind, die komplette Bewegung ummodelliert haben. Und vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie das bei dir war. Du hast das mit 15 nämlich auch gemacht.
Ja.
Aber auch Jannik Sinner, er hat jetzt nicht seine komplette Bewegung überarbeitet, aber nach dem US Open Finale sind die hingegangen und haben diese Schleife nach oben in die Trophy-Position verkürzt. Das ist nicht extrem, aber man sieht es, wenn man die Bilder nebeneinander legt, sieht man es extrem. Überrascht dich das noch, dass die das machen mitten in der Saison, dass das auch so schnell funktioniert? Oder bist du inzwischen so, Sinner und Alcaraz machen das halt und das ist ganz normal?
Das ist ein guter Punkt, weil es ist sehr mutig. Die wenigsten Spieler trauen sich ja an eine Technikveränderung. Mm. Wenn man mal Grand Slam Turniere gewonnen hat, dann weiß man, wie man Tennis spielen muss. Und dass der Trainer den Mut hat, dem Spieler eine andere Aufschlagbewegung beizubringen, kommt selten vor, ist aber notwendig, weil der Umkleideraum schläft nicht. Die Spieler verbessern sich immer weiter. Und Sinner war, glaube ich, ein bisschen frustriert, dass er das Open so doch glatt verloren hat und dass der Aufschlag eben überhaupt nicht funktioniert hat.
Mm.
Und da ging er nochmal auf den Trainingsplatz und hat den Arm, also die Aufschlagarmbewegung, hat er verändert. Auch der zweite Aufschlag spielte aggressiver, intensiver, aber dass das so schnell funktioniert, das überrascht mich, dass sie
das ist krass.
Sag mal, eine Woche, zwei Wochen im Training, plötzlich schlägt er anders auf. Und wo es noch faszinierender für mich ist, ist Alcaraz. Der hat ja seinen Aufschlag komplett verändert in den letzten zwei Jahren, aber auch da großes Kompliment an Juan Carlos Ferreiro hinter uns. Läuft jetzt Sinner hier noch rum, interessant. Wir sind live mitten hier in Turin auf der Anlage noch. Nein, und das dass Alcaraz das so verändert hat und jetzt aus einem möglichen schwächeren Aufschlag eine seiner besten Waffen entwickelt hat, spricht für die Qualität des Spielers.
Ja, genau. Also für diejenigen, die vielleicht Lust haben, auf YouTube zu gehen und sich Carlos Alcaraz Aufschlag 23 oder auch 24 anzugucken, da ist er direkt nach oben gegangen mit dem Ellenbogen, hat dann den Ball vorne hochgeworfen. Es sah ein bisschen abgehackt aus. Jetzt gehen beide Arme gleichzeitig in die Schleife hinein. Es fließt alles viel mehr. Man hat das Gefühl, die erste Aufschlagsquote ist besser. Und was statistisch bewiesen ist, auch seine Geschwindigkeit beim ersten Aufschlag ist um einige km/h nach oben gegangen. Nimm uns doch mal mit, wie es bei dir war. Du warst 15, das ist ja, klar ist es nicht 22, aber 15 ist auch schon gestandener Spieler für viele. Ja. Du bist hingegangen und hast deinen Aufschlag verändert. War das deine Idee? War das die Idee deines Trainers? Und wie war dann auch der Prozess für dich? Wie lange hast du gebraucht, bis das richtig verinnerlicht war?
Ja, ich war damals beim Badischen Tennisverband und der Trainer war Boris Pasqua aus Slowenien, Gott hab ihn selig. Und der meinte, mal ein Winter, also Boris, du bist ganz gut, aber der Aufschlag, der ist nichts. Den müssen wir komplett verändern.
Hat er das so knallhart?
Ja, ja. Und ich hab ihm geglaubt, der hat nicht nur mich trainiert, sondern auch eine gewisse Steffi Graf.
Okay. Also der wusste schon, was er macht.
Der wusste, wie das geht. Und ich habe ihm vertraut. Und wir haben also die Position an der Grundlinie. Ich stand früher sehr seitlich. Die habe ich parallel verändert.
Dann so wie John McEnroe ein
bisschen. Genau. Also ich hatte auch mehr Kickaufschlag und gar nicht mal so diesen harten, durchgezogenen. Dann auch mit dem Ellenbogen sollte ich mehr nach oben und nicht so sehr weiter unten. Und auch mit dem, ich bin da vom linken Fuß in den rechten Fuß gesprungen, von der Grundlinie ins Feld, weil er dachte, ich sollte mehr Serve-Volley spielen und dadurch bin ich schneller am Netz.
Mm.
Also alles richtig gemacht. Ein paar Jahre später gewinne ich Wimbledon aufgrund dieses Aufschlages. Deswegen, ich habe dem Boris alles zu verdanken.
Boom, 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 boom Boris und boom, boom Aufschlag. Und wie lange hast du, würdest du sagen, gebraucht, dass du nicht mehr über jede einzelne Bewegung nach, dass du nicht dachtest, okay, Ellenbogen 45 Grad, okay, Fuß parallel, weißt du, dass diese Einzelheiten, wann war es fließend und wann war es in dir?
Ja, das geht natürlich nicht über Nacht, das hat dann so ein paar Wochen gedauert, aber wenn man dann anfängt, dadurch leichter zu gewinnen, mehr zu gewinnen, dann denkt man nicht mehr nach in den alten Aufschlag. Ich habe das bei Carlos Alcaraz gesehen, der hat ja Anfang des Jahres immer noch so ein bisschen überlegt, wie er den Arm halten muss oder wie er den Ball werfen muss, aber irgendwann geht das, wird das automatisch, du denkst nicht mehr nach, gerade wenn du dadurch eben auch gewinnst.
Ja, also Jannik Sinner bei dem Satzball gegen sich serviert ein 184 km/h zweiten Aufschlag nach außen. Carlos war an die Linie gekommen, wollte angreifen und es ging dann schief, weil Jannik Sinner einfach diese unglaubliche mentale Stärke in den entscheidenden Momenten hat. Wir hatten diese Statistik über Jannik, als er das erste Mal die US Open gewann gegen Taylor Fritz im Finale. Ich habe das Courtside gemacht, das Spiel, und wir kriegen immer von den US Open die kompletten Statistiken für jeden Einzelnen. So ungefähr, wann haben Sie, in welcher Minute haben Sie das erste Mal den Elektrolyte-Drink zu Lippen genommen? Und da gab es eine faszinierende Statistik, die besagt hat, dass Jannik Sinner in den Tiebreaks und bei Breakbällen gegen um 7 km/h schneller spielte auf der Vorhand als in all den anderen Grundlinien-Rallys. Und er spielt ja nicht langsam. Ist ja nicht so, dass er Sarah Errani-mäßig reinömmelt und dann zulegt. Woher kommt, du hast es ein paar Mal im Kommentar gesagt, vielleicht für diejenigen, die das nicht gesehen haben, du glaubst so ein bisschen, diese mentale Stärke ist auch angeboren. Ist schwierig, sie zu lernen.
Ja, es gibt natürlich Techniken und Praktiken, wie man die Konzentration verbessern kann und wie man, ja, ruhiger werden kann. Es hat was mit der Atmung zu tun. Aber ich glaube, bei Jannik ist es einfach angeboren. Übrigens auch bei Carlos Alcaraz. Ich rede von Mut. Ich rede, dass du innerlich überzeugt bist von der eigenen Stärke. Also du spielst, um zu gewinnen und du spielst nicht, um zu verlieren.
Das ist das.
Das ist ein riesiger
Unterschied. Ja, ich habe immer gespielt, weil ich Schiss hatte, so muss man sagen. Ich hatte Schiss zu verlieren und dann steht man einfach anders auf dem Platz.
Ja, und ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Ich weiß, dass Jannik so denkt. Ich weiß auch, dass Carlos so denkt. Ich meine, ich habe von meinem ersten Wimbledon-Sieg die Nacht davor von der Trophäe geträumt, dass ich es in die Luft gehalten habe. Das hat mir keiner vorher gesagt oder beigebracht. Und das ist irgendwo, das Innere geht dann raus und man bekommt dann recht und glaubt natürlich dann umso mehr an die eigene Stärke. Mhm. Gerade wenn es kritisch wird, natürlich macht man auch Fehler und gewinnt nicht jedes Finale. Aber manchmal ist auch der Gegner schuld, dass er eben besser ist. Aber ich glaube nicht, dass es geht da um Selbstzweifel. Mhm. Es geht da darum, einfach ruhig zu bleiben im entscheidenden Moment. Und ich habe im Kommentar gesagt, Jannik ist eine coole Socke.
Ja, das ist
er. Und dass er einfach in dem einen entscheidenden Moment den richtigen Schlag findet. In dem Fall war es der zweite Aufschlag beim Satzball gegen sich. Und ja, er war auch nach dem Sieg, war er ja ruhig. Also ist ja keiner, der übertreibt mit der Euphorie, schreit da nicht seine Freude raus. Carlos ist da etwas emotionaler. Vielleicht auch deswegen mehr Fans. Mm. Aber Jannik ist ein ganz eigener Typ. Spitzname Fuchs.
Ja. Yeah.
Passt, glaube ich, ganz gut.
Er ist wirklich wie so ein Fuchs.
Yeah.
Und ich habe mich gefragt, in dem Tiebreak, das fand ich auch sehr bezeichnend, in dem Tiebreak hat Jannik Sinner einen aufgelegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Carlos Alcaraz verunglückt einen Stopp. Jannik Sinner steht da. Alcaraz rennt zurück, um sich zu befreien. Und Sinner versucht einen Gegenstopp und er bleibt an der Netzkante hängen. Das wäre das erste Mini-Break gewesen. Jannik Sinner hätte 3-0 geführt. Und es ist bei diesen engen Situationen schon eine Vorentscheidung. Und er macht einfach weiter.
Und Pokerface. Das ist für mich entscheidend. Die Reaktion nach einem vermeintlich leichten Fehler. Das macht die mentale Stärke aus, dass du einfach schnell abhaken kannst, akzeptieren kannst, dass du den Punkt verloren hast und noch gar nicht rumlamentierst, sondern dass du sofort überlegst, okay, was muss ich als nächstes machen? Man nennt das so schön abhaken oder nur Punkt für Punkt spielen. Das ist schwer, das ist also sehr fast schwer. Unmenschlich, weil du hast Emotionen, du bist sauer, wenn du den Punkt so leicht vergibst, aber Nummer eins, wenn es eben auch schwierig und so ein ADP-Final zu gewinnen ist eben auch schwierig. Aber du musst schon besser sein in vielen Bereichen wie der Rest.
Ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Im ersten Satz bei 4-3 war es, glaube ich, hat Jannik Sinner einen Aufschlag nach außen serviert. Unheimlich guter Winkel, sehr kurz. Carlos Alcaraz musste sich strecken. Danach fasste er sich an den hinteren Oberschenkel, ging zum Handtuch an seine Trainerbox, dehnte sich und im nächsten Seitenwechsel kam der Physio auf den Platz. Nach dem verlorenen ersten Satz kam der Physio nochmal auf den Platz. Bei der ersten medizinischen Auszeit gab es nur eine kleine Massage, Auflockerung der Muskeln. Bei der nächsten wurde dann auch ein Tape, eine Bandagierung um den Oberschenkel herum gemacht. Wie sehr glaubst du, hat es ihn wirklich beeinschränkt oder ist es dann auch mental, dass es dir diesen 1% wegnimmt? Was glaubst du, was da passiert war? Jetzt wird Jannik gerade
dabei. Es ist alles so, wie wir es am liebsten haben. Nein, also ich glaube, dass Carlos sich da leicht verletzt hat. Er wurde dann auch behandelt vom Physio. Es hat ihn ein bisschen beeinträchtigt dann bei den langen Rallyes. Er ging dann im zweiten Satz auf sehr schnelle Punkte. Er war verletzungsanfällig. Ich betone das Wort war, weil er hat dieses Jahr eigentlich konstant durchgespielt. Aber ich glaube, da ist es eine kleine Schwäche. Er hat dann die Bandage angehabt im zweiten Satz. Und dann fällt natürlich der Tennisspieler umso schwieriger. Hoch anrechnen muss ich ihm, dass er das nicht als Entschuldigung genommen hat oder hat doch da nicht lamentiert.
Ne?
Das ist für mich auch mentale Stärke. Mhm. Er hat akzeptiert, dass er leicht angeschlagen ist, dass er nicht mehr so schnell laufen kann, dass er die Punkte schneller spielen muss, aber hat gut zu Ende gespielt und war sogar im Break 4 im zweiten.
War im Break 4, das ist nämlich genau das. Das war die einzige kleine Schwächephase von Jannik Sinner im allerersten Spiel. Nach dem ersten Satz serviert er zwei Doppelfehler hintereinander, macht einen leichten Vorhandfehler und das kostet ihn das Break. Es war 0-2, konnte dann zum Glück seinen Aufschlag halten zum 1-2, ist dann dran geblieben. Aber diese kurze Konzentrationsschwäche, wir erinnern uns, gegen Alexander Zverev war es auch 0,40, gegen Alex de Minaur war es auch 0,40, aber gegen einen Alcaraz kostet dich das dann fast den Satz und kostet dich fast Kopf und Kragen.
Ja, das ist die Klasse eben von den beiden, dass sie einfach nur kleine Chancen brauchen, um einen Vorteil für sich zu ziehen. Ich glaube, Sinner war emotional so ein bisschen durch. Anfang des zweiten, der erste Satz für ihn zu gewinnen, war schwierig.
War hochintensiv, Also es war 1:05, glaube ich, der erste Satz. Das war schon sehr...
Ja, und er hat doch die letzten großen Matches gegen Alcaraz verloren. Also die Statistik, ausgenommen vom Wimbledon-Finale, war nicht besonders gut. Ja, er hat das Finale der Six Kings gewonnen in Riyadh, aber war mehr eine Exhibition wie ein offizielles Match. Insofern, also er war schon gefragt, sich zu verbessern und mal wieder Alcaraz in einem wichtigen Match zu siegen. Deswegen war der Druck mehr bei Sinner, auch zu Hause in Turin zu spielen, in Italien. Die Erwartungshaltung war natürlich unglaublich groß. Er war Titelverteidiger und wollte seinen Titel verteidigen, weil jetzt ist für ihn das Jahr zu Ende. Er spielt nicht Davis Cup nächste Woche, wo er ziemlich Kritik bekommen hat.
Ja, wollen wir darüber kurz sprechen?
Ja.
Ich finde das auch nochmal beeindruckend. Du hast es erwähnt und du bist ja ein Wahlitaliener. Ich habe dich vorhin schon ein bisschen, grazie a tutti und so, ja, habe ich schon alles gehört, Boris. Musst du dich gar nicht verstecken,
ja, ja,
hier. Ein paar italienische Vokabeln sind schon gefallen. Und er hat unheimlich viel Kritik bekommen.
Ja.
Es gab so ein paar Stimmen, die gesagt haben, das ist nur, weil er Südtiroler ist, seine Muttersprache ist Deutsch beziehungsweise Südtirolerisch. Vielleicht ist er gar kein richtiger Italiener, deswegen spielt er auch kein Davis Cup. Die Wahrheit ist, die letzten zwei Davis Cup Titel hat Jannik Sinner geholt,
ja,
mehr oder weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass er nie Davis Cup gespielt hat. Der hat schon zwei dieser Dinger geholt. Und jetzt hat er seinem Körper den Vorrang gegeben. Wie hast du die Diskussion in Italien beobachtet? Fandest du sie fair, unfair, extrem, nicht extrem? Wie hast du das gesehen?
Ja, das ist das Problem, wenn du so viel gewinnst. Da gewöhnt sich der Fan dran, da gewöhnt sich das Land dran. Die gehen davon aus, dass du dann ihnen gehörst, dass das Land Anrecht auf dein Leben hat. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich wollte gerade sagen,
dass sie sozusagen für dich entscheiden können, wo du gefälligst zu spielen hast.
Ja.
Und ich habe ein langes...
Und gewinnen ist ja nicht nur Spiel.
Heißt nicht spielen, sondern ja, du gewinnst gefällig. Ne?
Genau,
weil das,
genau,
das gehört sich so. Und ich habe ein langes Interview mit der Corriere della Sera gegeben, vor zwei Wochen, wo das auch thematisiert wurde, ja, weil die waren aufgebracht.
Wirklich?
Immer noch über diese Entscheidung, dass sie da nicht spielen. Und habe gesagt, also nochmal von vorne weg, Jannik Sinner gehört Jannik Sinner und nicht Italien. Und was er für dieses Land gemacht hat in den letzten zwei Jahren, war außergewöhnlich, aber es ist nicht normal.
Yeah.
Wenn er Melbourne wieder gewinnt, als Titelverteidiger ist er Favorit, dann fragt er nicht, wie er gewonnen hat, sondern nur, dass er gewonnen hat. Da braucht er eine Pause, muss sich vorbereiten, Körper, Geist und Seele müssen jetzt in der Winterpause erholen. Und wenn er nächstes Jahr wieder Davis Cup spielt, dann freut euch auch. Also gebt dem Jungen mal so ein bisschen Raum, ein bisschen Platz. Der hat noch eine lange Karriere vor sich, der kann nicht jedes Turnier in Italien mitspielen und schon gar nicht gewinnen.
Genau.
Waren Sie ein bisschen überrascht?
Ja, das fand ich gut, dass du das denn auch gesagt hast. Du hast es nämlich erwähnt, der Davis Cup ist in Bologna, also auch in Italien, und natürlich wollten die Fans Jannik Sinner da sehen. Aber ich muss auch sagen, es war dadurch, dass er diese dreimonatige Sperre hatte, hat er ja jetzt hinten raus extrem viel für Jannik Sinner-Verhältnisse gespielt. Der ist ja eher einer, der spielt ein, zwei Turniere, macht Pause. Ein, zwei Turniere, macht Pause. Jetzt hat er ja gefühlt seit Peking komplett durchgespielt. Peking. Was war das? Shanghai, dann Six Kings Slam, alle Hallenturniere. Also der wollte hinten raus auch nochmal die Nummer 1 schaffen, das hat er nicht gepackt. Und deswegen ist es für ihn auch viele Turniere für seine Verhältnisse.
Ja, das vergisst man nur ein bisschen dieses Jahr. Ich meine, da fängt das Turnier mit dem Turniersieg Melbourne und wird dann gesperrt. Also der war schon in Doha, in Katar, und wollte da mitspielen. Und dann gab es die Entscheidung, wo er dann drei Monate gesperrt wurde und konnte dann erst wieder in Rom angreifen. Und was wir Schlagzeilen alles gelesen haben, ja, Novak hat sich da auch vor ein paar Tagen ausgelassen, von wegen, also der Zeitpunkt fand er so ein bisschen suspekt, und dass es eben zwischen den Grand Slams war. Aber es war die Entscheidung, das muss man gelten lassen. Aber dass er trotz der fehlenden drei Monate, der konnte nicht in den Welt spielen, der konnte nicht Miami spielen, der konnte nicht Monte Carlo,
ja, also
nicht Madrid, also viele Punkte, wo Alcaraz gepunktet hat. Und dass er hinten raus nochmal fast zum Jahresende Nummer 1 wurde, ist für mich eigentlich eine Sensation. Insofern, also auch da hat das Team alles richtig gemacht, einfach in dieser Pause ihn weiter unterstützt. Er durfte auch in keinem offiziellen Tennisclub trainieren. Also die mussten dann sich privat...
Ja, das fand ich total...
Also völlig irre Regelung. Aber
auch mit keinen aktiven Tennisspielern durfte er trainieren.
Er durfte zu deinem Tennisturnier, der konnte keine Trainingspartner haben. Also das war extrem schwierig. Und wie er dann in Rom zurückgekommen ist, mit einem Finale gleich, weiß ich nicht, wie sowas geht. Wir sprachen oft über die mentale Stärke. Für mich ist Sinner der mental stärkste Spieler des Jahres oder vielleicht der ganzen Tour. Es gibt Spieler, die mehr Talent haben mit dem Ball. Es gibt Spieler, die sind schneller. Es gibt Spieler, die haben einen besseren Aufschlag. Es gibt aber keinen, der cooler ist und tougher und mental stärker wie Jannik Sinner.
Ja. Das würde ich genauso unterschreiben. Und Carlos Alcaraz hat die Nummer 1 am Ende des Jahres sich geschnappt mit 550 Punkten Vorsprung. Und das ist, wie du sagst, überhaupt nicht viel, wenn man darüber nachdenkt, dass Shanghai 1.000 Punkte ist, Madrid ist ein 1.000 Punkte, Rom ist ein 1.000 Punkte. Und dann am Ende wirklich so knapp. Und Carlos hat es geschafft, indem er alle drei Gruppenspiele gewonnen hat. Das war die Voraussetzung, dass er das schafft. Hat er gepackt. Und wie hast du diese Gruppenphase beobachtet? Das ist ja dann doch spannend, wenn die Nummer 1 auch auf diesem Netzpfosten liegt und bei zwei Spieler zugreifen wollen.
Ich meine, es war die ideale Voraussetzung für die ATP-Tour, dass einfach die Platz Nummer 1 noch zu vergeben war. Und auch Alcaraz war hier noch nie im Halbfinale, also noch nie im Finale, war einmal im Halbfinale. Der muss sich erstmal dafür qualifizieren, ist jetzt nicht so der Hallenexperte. Also es stand viel auf dem Spiel für Alcaraz. Sinner spielt am besten vielleicht in der Halle, hat jetzt zwei Jahre kein Match verloren. Also der Druck war bei Alcaraz, man konnte das sehen in den Spielen. Er hat nicht frei gespielt, vielleicht schon in der ersten Runde, sage ich mal, im ersten Match in Round Robin gegen Alex de Minaur, da hat er 4-1 geführt, dann ging es in Tiebreak. Also der tat sich schwer. Wo er dann frei gespielt hat, war es gegen Musetti und da habe ich auch dann gedacht, okay, er hat vielleicht sogar eine Chance, dieses Finale hier zu gewinnen. Das Halbfinale gegen Ogier Aliassime war absolute Weltklasse.
Also das war unglaublich.
Der erste Satz, die ersten aber Sätze, nicht von diesem Stern.
Ja.
Aber was mich am meisten freut, ist, dass dieser Junge sich noch verbessern will.
Ja.
Der ruht sich nicht auf den Lorbeeren auf. Da könnt ihr sagen, ich habe dieses Jahr 2 Grand Slams, ich habe 8 Turniere gewonnen. Was wollt ihr eigentlich? Nee, der hat jetzt schon bei der Preisverleihung dem Yannick sozusagen gewarnt, also entspann dich gut, mach dich bereit, weil ich greife nächstes Jahr auch in Melbourne an, weil das ist das Turnier, wo er bis jetzt am schlechtesten abgeschnitten hat. Deswegen, der wird sich hoffentlich erholen für den Davis Cup in Bologna, wird eine Pause machen, aber der wird extrem motiviert ins neue Jahr gehen.
Boris, glaubst du, dass, also es ist ja so, dass Carlos Alcaraz noch nicht Australian Open gewonnen hat und Yannick Sinner noch nicht French Open gewonnen hat. Wer glaubst du, wird zuerst die jeweilige Lücke aufschließen?
Ich meine, Sinner hatte 3 Matchbälle letztes Jahr oder dieses Jahr in Paris, das vergisst man. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, also so früh schon so gut auf Sand in Paris. Eigentlich dachte ich mir, Alcaraz schafft den Erfolg in Melbourne früher.
Mhm.
Der hat die US Open jetzt zum zweiten Mal gewonnen, ist auf Hartplatz zu Hause. Aber irgendwie mit der Winterpause und nach Melbourne kommen, das passt noch nicht in den Plan von Carlos Alcaraz. Aber ich bin überzeugt, Juan Carlos Ferrero, sein Trainer, die werden sich jetzt Gedanken machen, wie sie den Dezember verbringen. Ich weiß, dass beide am 5. Januar in Südkorea ein Exhibition spielen und dann sozusagen weiterfliegen
nach Australien.
Okay. Das heißt, sie spielen auch kein Turnier davor, sondern spielen Exhibition und spielen dann Melbourne.
Wow.
Beide machen das gleich.
Okay.
Ja, aber ja, das ist jetzt für ihn vielleicht noch zu der nächste Schritt, auch im Januar schon sein bestes Tennis spielen zu können.
Ja, das wird interessant. Er hat sich schon wieder für ein paar Showkämpfe angemeldet im Dezember. Also wer Carlos noch sehen möchte, der wird ihn noch sehen, wenn er natürlich gesund ist. Und lass uns, also wir fassen kurz zusammen, Yannick Sinner und Carlos Alcaraz sind mit Abstand die besten Spieler der Saison, der Tour auch. Yannick Sinner, der vielleicht mental stärkste auf der Tour, und Carlos Alcaraz, unglaubliches Talent, die beste Saison seiner Karriere gespielt, 8 Titel, hier das erste Mal das Finale erreicht, die Nummer 1 am Ende des Jahres verteidigt, also alles super. Lass uns über die anderen Spieler sprechen, die auch hier waren.
Gibt es noch ein paar andere gleich?
Es gibt noch ein paar andere. Ich weiß, wir sprechen so viel über sie und sie verdienen es auch, über sie gesprochen zu werden, weil sie einfach so, so gut sind. Wer ist dir aufgefallen positiv, wer ist dir vielleicht negativ aufgefallen, und wer hat dich einfach generell überrascht hier bei dem ATP Finals? Musetti war das erste Mal dabei. Wir hatten Taylor Fritz, der hier letztes Jahr im Finale stand, sich nicht durch die Gruppenphase spielen konnte. Also es waren so ein paar neue Gesichter in Anführungszeichen dabei. Felix Auger-Aliassime.
Ja, und einer heißt Ben Shelton.
Ja, Ben Shelton
also
war auch das
für mich
Mal.
Einer der Lieblingsspieler des Jahres. Ich mag seine Persönlichkeit, ich mag sein Charisma, ich mag, wie er Tennis spielt. Und ich meine, er könnte taktisch noch deutlich besser spielen.
Boris.
Und der Junge ist Nummer 5 der Welt.
Also, aber da müssen wir wirklich drüber sprechen.
Ja, da
das war
wir.
So hohl. Sorry, dass ich das so schlimm sage. Aber er hat 6-3 gegen Alexander Zverev im Tiebreak.
Genau.
3 Satzbälle. Einer davon Aufschlag. Nee, sogar 2 Aufschläge. Zwei Aufschläge, ein beim Return. Ja. und er greift dreimal über Alexander Zverevs Rückhand an.
Was die deutlich bessere Seite ist bei einem Deutschen. Ja, also Trainer ist ja sein Vater, war auch Weltklasse-Spieler. Ich hatte ihn schon mal in Wimbledon im Turnier auch gespielt. Und also die haben sehr viel Ahnung von dem Sport. Aber ich glaube, wenn ich mal so die Frage stellen darf, so ein sogenannter Supercoach würde Ben Shelton gut tun. Ich denke da an Agassi, ich denke da an Sampras.
Und ich denke das, tut mir leid, dass ich unterbreche, aber ich habe dir eine SMS geschrieben vor ein paar Wochen. Ich habe geträumt, deswegen habe ich sie dir geschrieben. Ich habe geträumt, dass Boris Becker Ben Sheltons Trainer wird und er daraufhin das nächste Grand Slam gewinnt und der erste wird, der die Sinner-Alcaraz-Vorherrschaft durchbricht, und habe dir dann sofort geschrieben, jetzt, wenn das wirklich passieren sollte, möchte ich gerne als Hexe oder Wahrsagerin oder so einen neuen Job haben.
Ja,
aber ich finde das einen ganz guten Traum. Siehst du, du kommst sogar in meinen Träumen vor, ob du willst oder nicht.
Ja. Nein, also das ist natürlich reizend.
Ja, aber du müsstest sehr viel unterwegs sein.
Ja, und ich müsste in Amerika leben. Ich glaube, es geht auch in die Trainingsphasen darum, dass man vor Ort ist. Und natürlich muss man die Jungs auf den Turnieren begleiten. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich nicht mit meiner Frau gemeinsam ein Kind erwarten. Also der Spieler reizt mich total.
Ja.
Wie er Tennis spielt, auch ich verstehe, wie er Tennis spielt, mit dem Serve-Volley, mit dem Aggressiven. Also ich bin überzeugt, dass ich mir helfen könnte. Und ich mag die ganze Familie. Übrigens die Mutter von ihm, Frau Witzken, deren Bruder hieß Todd Witzken, das ist auch ein hervorragender Weltklasse-Spieler in meiner Zeit war. Also da liegt das Tennis-Gen in der Familie. Und also ich bewundere ihn und bin ein großer Befürworter seiner Kunst. Aber der Junge ist Nummer 5. Also da ist noch so viel Luft nach oben.
Unglaublich, ja.
Und er ist die Nummer 5 der Welt. Das finde ich positiv, weil wir brauchen charismatische, gute Persönlichkeiten, wo die Jungs und Mädels auf der Welt auf den Platz gehen, sie anfeuern, die den Sender anmachen, um sie anzuschauen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Ben Shelton.
Ja, und bei ihm ist es ja auch so, dieses dreimal über die Rückhand zu spielen, ist dann nicht nur... Ich habe gerade Hohlheit gesagt, das war ein bisschen unfair, aber es ist nicht nur taktische Unwissenheit. Natürlich weiß der, dass Zverev eine bessere Rückhand als Vorhand hat. Bei ihm ist das, finde ich, auch so go big or go home.
Ja,
der
klar.
Denkt sich dann auch so, ich kann Zverev auch über seine Stärke schlagen. Weißt du, so habe ich das Gefühl.
Ja,
und dann ist er so ein bisschen cocky, ein bisschen arrogant, was ja auch wichtig ist, weil oftmals sehe ich das jetzt, das war in der Phase, als Federer, Nadal und Djokovic so gut waren, hat man das oft gesehen, dass die quasi in der Umkleide schon 2-0 Sätze geführt haben, weil die anderen sich angeschissen haben. Und Ben Shelton hat das nämlich nicht, weil Sinner und Alcaraz haben einen ähnlichen Effekt auf ganz viele der Spieler in den Top 100. Und Shelton hat das nicht. Der geht raus und denkt sich, go big or go home.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass du einfach schon die Persönlichkeit oder der Glaube an dich selber hast. Ich finde Shelton auch mental sehr stark. Also ich habe jetzt nie den Eindruck, dass er jetzt Angst vorm Gewinnen hätte oder dass er zu viel Respekt vor einem Gegner hat. Und das ist etwas, mit dem du geboren bist. Und ich sprach's von den Tennis-Gen von seinen Eltern. Ich habe mit seinem Vater mal ein bisschen gesprochen und die diskutieren noch innerhalb, weil Ben möchte seinen Vater überzeugen, dass auch er da von der Grundlinie gut spielen kann. Und sein Vater sagt, Mensch, du hast den besten Aufschlag in der Tour. Geht auch ein bisschen mehr ins Netz. Also die diskutieren noch innerlich, also intern. Und das sieht man auch im Match, dass er für meinen Geschmack deutlich zu viel von der Grundlinie spielt und zu wenig ans Netz.
Also du bist auf der Seite vom Papa.
Richtig.
Das finde ich interessant. Gab es noch jemanden, ich weiß, wir werden über Sascha sprechen, einfach weil er unser bester deutscher Spieler ist, derjenige, auf dem alle Hoffnungen liegen, auch viel Druck liegt. Du hast jetzt schon viel natürlich über ihn auch gesagt. Gibt es noch etwas, was du vielleicht dazu erwähnen möchtest oder hier, wir haben ja viel Zeit immer beim Podcast, einfach etwas nochmal ausführen möchtest bei Sascha?
Ja, also ich möchte, bevor ich über Sascha rede, und es ist mir auch ein Bedürfnis, über ihn noch ein paar Worte zu verlieren. Für mich auch Comeback dieses Jahres ist Oger Alessi.
Ja, wow.
Also der hat die zweite Jahreshälfte extrem stark gespielt, hat sein Spiel weiterentwickelt. Ich habe mir da vor 2 Jahren so ein bisschen Sorgen gemacht, wohin geht die Reise? Mhm. Ist er vielleicht fast zu nett? Ist er fast zu gebildet, es zu vornehmen? Wir haben dies ja eine andere Seite gesehen und mir fällt das total, wie er spielt. Mhm. Diese Aggressivität, der Aufschlag, die Vorhand. Das ist auch einer, der eher go full oder go home spielt. Und das tut das Szene gut. Auch, ja, dass die Bedeutung des Aufschlags wieder zugenommen hat, dass die Spieler mehr ins Netz gehen, weil es auch ein wichtiger Teil des Spiels ist. Es gab mal so eine Zeit, wo die meisten von der Grundlinie gespielt haben. Mittlerweile, auch heute wieder, mit Sinner und Alcaraz, mhm, deutlich mehr am Netz gewesen als noch vor 2 oder 3 Jahren, weil das Netzspiel gehört einfach zu einem kompletten Spieler. Also ich glaube, von Felix Auger-Aliassime sehen wir auch nächstes Jahr einiges. Und wer mir auch noch sehr gut gefallen hat, war Lorenzo Musetti. Mhm. Nicht nur, weil ich in Italien wohne und weil ich ein extrem sympathischen Typ ist, sondern wie er Tennis spielt. Also so der Klassiker, einhändige Rückhand, die jetzt fast ausgestorben ist. Auch auf anderen Belägen, nicht nur auf Sand, ist er mittlerweile Weltklasse. Hat eine harte Tour gehabt, um sich dafür zu qualifizieren. Also stand bis vor einer Woche noch nicht klar, ob er überhaupt hier ins Turnier reinkommt. Das Ähnliche war das bei Felix und auch so die Persönlichkeit, hat eine Aura, er sieht gut aus, ne, er spielt tolles Tennis. Das tut dem Tennissport sehr gut. Solche charismatischen Typen haben wir ein paar Jahre nicht gehabt. Das stimmt, deswegen, ne, bin ich froh, dass wir sie haben.
Ja, also Lorenzo Musetti, der neue Markenbotschafter von Bottega Veneta.
Okay.
Alle Modefrauen, wie ich es natürlich bin, sind ganz aufgeregt. Jetzt haben wir Sinner bei Gucci, ja, wir haben Alcaraz bei Louis Vuitton und wir haben, ja, und wow, wir haben Lorenzo Musetti bei Bottega Veneta. Ja, die solche unnützes Wissen weiß ich wieder. Und dann das, was man braucht, natürlich nicht. Felix Auger-Aliassime, was mir sehr gut gefallen hat, der hat ja Sascha auch bei den US Open in der 3. Runde geschlagen. Und genau, was du gesagt hast, der war, man muss sich vielleicht kurz daran erinnern, vor 3, 4 Jahren, er ist genau zwischen Sinner und Alcaraz im Jahrgang. Und er galt eigentlich als der Beste von diesen jungen, ja, Spielern. Der hat ja mit 18, genau, 19 schon die Top 10 geschlagen.
Genau.
Ich erinnere mich, da war der, glaube ich, 18 oder 19, hat in Indian Wells Halbfinale gespielt, war ganz nah dran am Titel. Und dann war er auf einmal so ein bisschen weg. Und ich fand ihn immer zu erwachsen schon, ne? So das, was man, selbst ein Jannik Sinner hat so ein bisschen Swag, ne? Und jetzt sieht man auf einmal so eine Lockerheit, hat geheiratet, klar, sehr früh. Aber vielleicht gibt ihm das so ein kleines, ist mir doch jetzt egal. Ich habe 2 Jahre echt eine schwierige Zeit auf der Tour gehabt. Und jetzt bin ich wieder da und es gefällt mir. Der lacht, der streckt die Zunge raus, der spielt mit dem Publikum. Und auf einmal ist da so eine Lockerheit da bei ihm.
Nein, ich finde auch seine Aussagen jetzt in der Pressekonferenz endlich mal mutig. Also er sagt auch ganz klar, warum sich die Spieler beschweren über diesen langen Turnierplan. Kein Spieler ist gezwungen, jede Woche ein Turnier zu spielen.
Hat er gesagt.
Er sagt, das ist der schönste Job der Welt und man kann ja frei entscheiden, ob man Peking, Shanghai, Wien spielt oder eben nicht. Mhm. Und die ATP-Tour ist eine hervorragender Circuit und es liegt an uns selber. Das klingt mir sehr erwachsen, dass er einfach auch sein Leben jetzt selbst in der Hand nehmen will und dazu passt eben auch eine Hochzeit. Wenn man familiär gut aufgestellt ist, das beruhigt einen. Tennisspieler reisen jede Woche. Da braucht man eine familiäre Unterstützung. Das können die Eltern sein, das kann aber auch die Ehefrau sein.
Mm. Vielleicht noch ein Wort zu Alex de Minaur, der hier einen Riesensieg gefeiert hat. Der hat hier wirklich, der hatte Tränen in den Augen, er war so emotional. Er hatte noch nie ein Match hier in Turin gewonnen, noch nie bei den ATP Finals. Er war, du hast es gesagt, 0-10 gegen 10 oder so.
Ja, ja.
Also wirklich ganz krasse Nummern und er ist so ein Kämpfer, so ein harter Arbeiter. Er macht alles richtig und es war so schön zu sehen, dass das hier belohnt wurde. Hat sich aus der Gruppenphase herausgespielt und sein bestes Match war mit Abstand der Zweisatzsieg gegen Taylor Fritz. Ja. Da sind alle so ein bisschen mit offenem Mund da gesessen, wie er das runtergespielt hat. Vor allem nachdem er ja 5-3 im 3. Satz gegen Musetti geführt hatte und noch verlor.
Nein, also schön, dass du ihn erwähnst, weil es viele Wege führen nach Rom. Also Alex de Minaur ist jetzt nicht der Großgewachsene, hat nicht den besten Aufschlag, nicht die beste Vorhand, aber vielleicht die beste Einstellung vor allen. Also der gibt keinen Ball verloren, der macht 100% aus seinen Möglichkeiten und ist jetzt auch, was ist der, 6 oder 7 der Welt, Multimillionär, ein Superstar in Australien. Also du musst nicht 1,95 groß sein und mit 220 km aufschlagen, auch trotzdem kannst du Weltklasse sein, wenn du ein bisschen kleiner bist und auch körperlich einfach nicht nicht so stark wie die anderen. Also ich kenne ihn privat, also ein total feiner Sportsmann, wie eigentlich alle Australier. Übrigens heiratet der auch.
Ja, eine Tennisspielerin.
Die kennst du auch.
Genau, Katie Bolter. Ich hoffe, dass sie sich wieder berappelt. Nämlich auch eine fantastische Spielerin, stand schon in den Top 20. Und sie hat leider, wir haben so oft schon in unserem Podcast drüber gesprochen, sie hat leider gerade die Jips.
Ei.
Beim Aufschlag, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und deswegen betonen wir, und das ist ein super Übergangs. eigentlich nicht mal geplant, Boris. Ich bin so stolz.
Dachte, wir machen alles spontan.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Manchmal plane ich so ein bisschen was im Hintergrund. Aber das ist super, weil wir sprechen darüber, am Anfang des Podcasts haben wir darüber gesprochen, wie riskant es ist, eine Bewegung zu verändern. Ja. Und weil es aber bei einem Sinner und bei einem Alcaraz funktioniert, denken alle, wieso ändert die Goff nicht einfach ihren Vorhandgriff? Weil es funktioniert doch. Macht doch einfach. Ich gebe euch ein Gegenbeispiel. Katie Bolter. Sie hat immer Slice-Aufschläge gemacht, konnte keinen Kick beim zweiten. Ja. Das heißt, wenn sie hat nicht viele Doppelfehler gemacht, aber wenn sie nervös wurde, kam manchmal ein Doppelfehler, weil es ist natürlich, wenn du Slice servierst, deutlich riskanter, wenn dein Arm fest wird, als wenn du einen Kick servierst. Was haben sie gemacht mit ihrer Trainerin, Biljana Veselinovic, eine serbische Trainerin, super, war bei Srebotnik, hat sie in die Top 10 geführt, also eine richtig gute, erfahrene Trainerin. Sie haben sich auch einen Biomechaniker von außen reingeholt, einen Engländer, und der ist mit in der Offseason zu Katie Bolter gegangen. Die haben jeden Tag Kickaufschläge trainiert. Die hat da gearbeitet, stundenlang. Ich kenne Biljana sehr gut, die hat mir das erzählt. Sie war am Anfang skeptisch, hat sich darauf eingelassen. Die ganze Offseason haben sie das gemacht. Sie kommt zum United Cup, spielt fantastisch, schlägt fast Iga Świątek, also spielt wirklich, wirklich gut. Kommt zu einer Australian Open, verliert erste Runde und macht danach im Durchschnitt 10 bis 16 Doppelfehler. Und dann auf einmal kam dieser Zweifel, hätte ich das vielleicht doch nicht machen sollen? Und das ist eben dieses Risiko, das wir nicht sehen, weil ein Alcaraz und ein Sinner das irgendwie schaffen, das zu überbrücken. Aber bei ganz vielen anderen, von denen reden wir dann halt nie wieder, geht's schief.
Wir reden immer von denen, wo es klappt, also wo es gut geht. Nein, es gibt so viele Spieler, die wollen ihr Spiel verändern, auch verbessern, und es klappt dann eben nicht. Und es liegt natürlich dann auch immer an der Einstellung. Man sagt das immer so schnell, so die mentale Einstellung, die Mentalität. Ja, das ist die schwierigste Aufgabe im Tennis, einfach die eigenen Emotionen zu kontrollieren, die Glaube an die eigene Stärke nicht zu verlieren. Und gerade wenn man einen Schlag verändert, wenn man jetzt 20 Jahre lang so aufgeschlagen hat, ist es unglaublich schwer, die Armbewegung zu verändern. Alcaraz hat's gemacht, das hat geklappt. Sinner hat's gemacht, hat geklappt. Die zwei sind auch 1-2. Also das spielt auch insgesamt an der Qualität des Spielers eine Rolle, ob du einen Schlag dann verändern kannst oder eben nicht.
Ja, also es ist wirklich ein Risiko. Wir sagen das nicht nur so daher, sondern die zwei sind einfach von einem anderen Stern. Lass uns über deinen Lieblingsspieler, über Sascha Zverev sprechen. Ich weiß nicht, wie oft wir noch betonen sollen, dass du ihn wirklich gerne magst, weil es wird natürlich auch immer gezündelt von ein paar Protagonisten aus den Medien. Ich nenne keine Namen, aber die wollen natürlich Zwietracht säen. Ja. Und egal, wie häufig du noch sagst, ich liebe Sascha, ich wünsche ihm das Beste. Ich sage es aus positiver Motivation. Es wird natürlich immer gezündelt überall. Wie hast du ihn hier erlebt bei den ATP-Finals?
Na, also schön, dass du das sagst. Erstmal immer ganz klar klären, ich will, dass Sascha gewinnt. Ich will, dass Sascha Grand Slams gewinnt. Dass er vielleicht sogar die Nummer 1 der Welt werden kann. Dieses Jahr, Februar, März, hat er die Chance gehabt. Und ich habe einen Job. Ich bin hier nicht nur dein Doppelpartner oder Mixpartner, ich bin Tennisexperte und ich stehe für Glaubwürdigkeit, ich stehe für ein offenes Wort. Ja. Und wenn jemand einen Doppelfehler serviert, kann ich sagen, es war ein Ass. Das kommt nicht, weil ich das böse meine oder kritisch, sondern weil ich einfach auch Ahnung habe von diesem wunderbaren Sport. Und ich kenne Sascha seit über 20 Jahren. Ich habe großen Respekt vor seiner Familie, vor seinem Bruder. Was die Zverevs geschaffen haben mit beiden Brüdern, ist absolut Weltklasse und Spitze. Punkt. Mhm. Jetzt bin ich oft in der Diskussion mit ihm privat, und er fragt mich, was er denn verändern soll, was er verbessern kann und was er verbessern muss. Und wir haben viele Trainingseinheiten schon gemeinsam bestritten. Ich in meine Rolle als Teamchef, ich meine Rolle auch auf Freund der Familie. Und deswegen traue ich mir das, ein offenes Wort zu ihm zu sagen, weil er ab und zu auch hinhört und ab und zu auch das macht, was ich sage. Aber Tennisspieler sind eigene Typen. Ich habe auch nicht immer das gemacht, was mein Trainer von mir wollte oder mein Mentor oder ein Freund, sondern habe auf meine Familie gehört, auf meinen Trainer. Und das ist jetzt keine destruktive Kritik, sondern es ist Manöverkritik. Und was anderes erwartet der Zuschauer auch nicht, was anderes erwartest du nicht. Es ist mit Abstand der beste deutsche Tennisspieler. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass er einen Grand Slam gewinnen kann, wenn er ein, zwei Kleinigkeiten verändert. Und darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen. Ich weiß allerdings auch, wie das Mediengeschäft läuft, dass es um Schlagzeilen geht, um sogenannte Clickbaits. Und wenn dann der Name Becker kommt, im Zusammenhang mit Zverev, dann schauen sie besonders hin. Und leider ist es auch so, dass negative Schlagzeilen mehr für Aufsehen sorgen oder mehr für Klick, das ist alles Positive. Das
ist halt, klick nicht auf die negativen Schlagzeilen.
So ist eben das Mediengeschäft. Das ist jetzt also nicht meine Schuld oder seine Schuld, sondern so läuft das Mediengeschäft. Mir macht es nicht aus, ich kann damit leben, ich bin ein großer Junge, aber ich will unterstreichen, ich will, dass Sascha Zverev gewinnt.
Ja, und wird er das auch wieder im nächsten Jahr tun, oder? Also ich glaube fest daran, ich glaube wir beide. Und vielleicht für diejenigen, die ihn kritisieren, die ihn noch nie haben live spielen sehen, das würde ich den Leuten wirklich empfehlen, wenn ihr die Chance habt, ihn live spielen zu sehen. Ich hatte das große Glück bei den Australian Open, alle seine Matches Courtside gemacht zu haben, in der sogenannten Flüsterposition. Ja. Ich sitze dann an der Seite, am Rand, wenn man dann so mal die Kamera schwenkt und da sitzen so 10 Fotografen und so eine Olle. Das bin ich. So eine Olle mit Mikro, ja, das bin ich. Und ich sitze dann immer so unter so einem Regenschirm mit 50 plus Sunblocker in der australischen Hitze. Und da habe ich das allererste Mal, ich habe ihn häufig von hinten spielen sehen und häufig natürlich eigentlich ständig auf Video. Aber das war das erste Mal von der Seite. Und dann siehst du eben die Geschwindigkeit des Balles extrem gut, weil ich wirklich auf dem Netzpfosten stehe. Und auch die physische, die Körperlichkeit. Und er war einfach so viel besser als 90% dieses Feldes, das habe ich nach 30 Sekunden sofort gesehen. Das ist so, du entwickelst irgendwann ein Auge, wenn du viele Matches guckst, entwickelst du ein Auge und es war wie so ein Aha-Moment, wo ich so dachte, ne?
Jetzt weiß ich.
Ja, genau, jetzt verstehe ich alles. Es ist so viel schneller, es ist so viel stabiler, es ist auch so viel imposanter, wenn Sascha auf den Platz kommt, einen Aufschlag macht. Man kann noch so oft sagen, der serviert 75% im Durchschnitt erste Aufschläge mit 220 km/h. Wenn man das dann sieht, dann ist es so, okay, krass. Und das würde ich einfach nur den Leuten empfehlen, wenn sie die Chance haben, er wird nächstes Jahr in München spielen oder wenn er in Deutschland spielt, er wird jetzt auch zum Davis Cup reisen. Wenn man diese Chance hat, ihn sich live anzusehen, ich glaube, dann versteht man ganz viel über sein Spiel. Und deswegen glaubst du auch als Tennisexperte, dass er einen Grand Slam in sich trägt.
Ja, er war auch dieses Jahr in Melbourne im Finale, war bei den French Open letztes Jahr im Finale für die 2-1-Sätze gegen Alcaraz. Also er ist schon unglaublich nah dran. Ich bin nicht immer glücklich mit seinem vollen Turnierplan. Also dieses Jahr war er in Melbourne und geht dann nach Südamerika.
Ja, das
vielleicht die brutalsten Turniere in Rio und in Buenos Aires. Ich glaube, da hat er viel Kraft liegen lassen. Und da hat er sich lange nicht erholt, hat die BMW Open in München gewonnen. Paris hat er da im Viertelfinale gegen Djokovic verloren. Das war unglücklich, da ist er eigentlich besser. Rasensaison war gut. Finale in Stuttgart, Halbfinale in Halle. Und dann eben früh gegen Rinderknecht. Ich glaube sogar die erste Runde.
Das war erste Runde.
Und da gab es einen Einbruch. Da hat er diese unglaublich emotionale Pressekonferenz gehalten, von wegen ich bin am Burnout, also ich bin hier mental am Boden, und das war für mich ein Aufschrei, dass man ihm helfen muss und dass so die Nächsten jetzt gefordert sind, und da fühle ich einfach mit ihm mit, und wir haben uns auch da einige Male ausgetauscht, ohne dass das jetzt jemand angeht, was wir da jetzt gesagt haben. Ich fand es gut, dass er bei Toni Nadal war und mal einen anderen Blickwinkel gesehen hat. Ich glaube, die Diskussion laufen auch noch. Und dann kam er ganz gut zurück. Im Sommer hat die Masters-Turniere in Kanada und Cincinnati auch gut gespielt. Und US Open gab es wieder so einen kleinen Rückschritt mit der Niederlage gegen Oshie Aliassime in der dritten Runde. Und ja, im Herbst gab es auch wieder Ausrufezeichen. Finale Wien, Halbfinale Paris. Deswegen dachte ich, er ist hier einer der Favoriten. Wir beide haben ja auf das Finale Sinner gegen Zverev getippt. Und
alle Experten sind.
Ja, ja, super. Wissen wirklich Bescheid im Tennis. Aber irgendwas ist da passiert. Ich meine im Sinner-Match. Er hat 6-4, 6-3 verloren. Das kann man sagen, glatt. Aber er hat danach gesagt, dass er gerne nochmal gegen Sinner spielen würde. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das taktisch klug war.
Mhm.
Weil er natürlich erstmal schauen muss, dass er sich fürs Halbfinale qualifiziert. Also, ja, das sind so einige Aussagen, die. Das hört die Umkleidekabine, das hören die anderen, das hat Oshie Aliassime gehört, von wegen, du unterschätzt mich, du willst gegen Sinner nochmal im Finale, also das sind so Kleinigkeiten, da muss er vielleicht besser überlegen, aber ich bin froh, dass er Davis Cup spielt, dass er in Bologna ist, verdient sich da eine Ruhepause, ich bin gespannt, was er verändern will, wenn überhaupt, die Frage ist er überzeugt, dass er was verändern will, das weiß ich momentan nicht, aber er ist verdammt nah dran, an der 1, einem Grand Slam Sieg, deswegen hoffe ich, dass er die richtigen Entscheidungen trifft.
Ja, und seine Freundin Sophia Tomalla hat heute eine super Story gepostet, ich habe sehr gelacht, Sascha Zverev beim Golfspielen, dann hat sie geschrieben, heißes Eisen und Golfspielen kann er auch. So lala.
Genau.
Also ich hoffe, wie gesagt, er wird jetzt noch in Bologna spielen, aber ich hoffe vor allem, dass er sich erholt, dass er zu sich kommt,
genau,
dass er wieder diese innere Kraft und die innere Ruhe findet, weil ich glaube, das unterschätzt man, wie wichtig das ist. Und das sieht man dann so plastisch bei einem Jannik Sinner, der dann unter dem größten Stress sein bestes Tennis spielt. Ja. Da sieht man diese Balance und dieses Innere an sich glauben. Boris, wir sind fast ans Ende angekommen, aber ich möchte dann doch noch mal einen klitzekleinen Schwenker bitte zum Frauentennis
bitte
machen.
Endlich.
Und zwar zwei Sachen möchte ich mit dir besprechen. Wir haben letztes Jahr schon über die WTA-Finals gesprochen, die fantastisches Tennis auch gezeigt haben. Wir hatten aufgenommen vor dem Finale und da hat sich Elena Rybakina durchgesetzt gegen Aryna Sabalenka. Wir hatten beide schon ausführlich besprochen, aber daran, finde ich, sieht man nochmal, dass es nicht normal ist, was Alcaraz und Sinner hier veranstalten. Das ist, und wir haben häufig darüber gesprochen, es war auch absurd, dass du dreimal im ATP-Finals hinten rausstehst und es gewinnst, denn ganz häufig sieht man es, dass nicht der Beste, nicht die Beste der Saison hinten raus auch bei den ATP-Finals erfolgreich ist, weil die ist platt. Ja. Die ist am erschöpftesten. Die hat am meisten gespielt, die hat am meisten Körner auch geistig gelassen. Und Rybakina hat ähnlich wie Sinner hinten raus nochmal einen richtigen Luft unter die Flügel bekommen und hat nochmal das Feld von hinten aufgeräumt. Sie war die Letzte, die sich qualifiziert hat. Wow. Und hier können wir schön die Sache sagen, die Letzten werden die Ersten sein, denn sie war die Erste. Und kurze Kontroverse hat sich dann nicht mit der WTA Präsidentin mit Portia Archer, das ist die CEO, ich weiß gar nicht, ob Präsidentin, CEO, die Vorstandsvorsitzende der WTA, kam dann bei der obligatorischen Trophy Ceremony, bei der Trophäenzeremonie auf diese Plattform, auf die Bühne, um sich zu fotografieren mit den Spielerinnen, wie wir das heute mit Andrea Gaudenzi und Sinner und Alcaraz gesehen haben. Und Rybakina nahm ihren Pokal und ging von der Bühne und sagte, no thank you. Möchte ich nicht. Und das war natürlich auch ein kleiner Seitenhieb, klar, weil die WTA ihren Trainer gesperrt hatte, musste diese Sperrung aufheben. Und man muss, egal wie man es sieht, man muss sagen, sie hat besser gespielt, als er wieder da war.
Ja, ja. Nein, das ist erstmal eine interessante Info, das wusste ich alles nicht, dass so diese Szene nach dem Finale. Rybakina ist für mich eine Top-5-Spielerin an guten Tagen und da gehört eben auch ein Trainer dazu. Jetzt gab es da viele Gerüchte, dass der manchmal mit ihr nicht besonders, ja, wie soll man das sagen, glimpflich umgegangen ist.
Ja.
Die Wortwahl hat manchmal gefehlt und was auch, was der Teufel, was da noch passiert
ist. Genau, wir haben es einmal, falls sie ein paar Podcast zurückgehen. Wir haben das auch einmal sehr in die Tiefe besprochen. Ja. Aber unter anderem soll er zu ihr gesagt haben, ohne mich wärst du immer noch in Russland und würdest Kartoffeln schälen sowas. Also das sind so die Vorwürfe.
Das geht natürlich nicht. Aber der Punkt ist ja, dass nicht immer die beste Spielerin oder Spieler des Jahres auch das ATP-Finale oder das WTA-Finale fehlen. Sabalenka war für mich die Spieler des Jahres. Nicht nur, weil sie die US Open gewonnen hat, sondern weil sie die konstantesten Leistungen gebracht hat, die er eigentlich dieses Jahr zwei oder drei Grand Slams gewinnen müssen. Und nach hinten raus ging ja so ein bisschen die Luft aus. Mhm. Und das siehst du aber auch da, wie eng die Weltspitze zusammen ist. Also wenn auch die Topspielerin nicht bei 100% ist, dann schafft es die andere. Und Rybakina hat gesagt, als letzte Spielerin überhaupt qualifiziert und hat jetzt ein bisschen Weihnachtsgeld im Portemonnaie bekommen. Wie viel? 5,5 Millionen?
5,2. Boris, du hast ihr ein bisschen mehr gegeben.
Aber geht dann auch noch. Also die hat dann letztendlich auch alles richtig gemacht. Aber es ist schön zu sehen. Ich habe jetzt Bilder von Sabalenka von ihrem Malediven-Urlaub gesehen, wie sie da immer frank und frei mit Haien schwimmt. Also das muss man auch mal gesehen haben. Ja. Also
so spielt sie aber auch, sehr furchtlos.
Das Damen-Tennis lebt. Ich bin ein großer Fan von ihnen und ich kann es kaum erwarten, bis nächstes Jahr das schöne Open wieder losgeht.
Und bevor ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend schicke, habe ich noch eine Frage für dich. Kontrovers.
Ja.
Naja, es ist nicht so kontrovers. Aber es wird am 7. Dezember, glaube ich, ist es, wird ein Battle of the Sexes, ich mache gerade Anführungszeichen für diejenigen, die uns nicht sehen, sondern nur hören. Ihr habt es hiermit gehört, dass ich Anführungszeichen mache. Battle of the Sexes. Aryna Sabalenka spielt gegen Nick Kyrgios in einem Showkampf in Dubai. Du hast wahrscheinlich jetzt gar nichts drüber gelesen oder dir Gedanken drüber gemacht.
Bisschen,
okay, ich setze dir immer so die Pistole auf die Brust. Was sind deine Gedanken zu diesem Showkampf?
Erste Frage war, warum Nick Kyrgios?
Ja,
nehmt doch irgendeinen aktiven Spieler. Also ich finde das grundsätzlich gut, dass die beste Frau vielleicht sogar gegen den besten Mann oder einer der besten spielt. Das gab's schon mal, Billie Jean King gegen Bobby Riggs. Und ich glaube, das hat auch Billie Jean King gewonnen damals, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja.
Also das hat sehr viel, das hat was. Mhm. Da gibt es auch viele Zuschauer. Warum bitte nicht Curious? Nehmt doch einen, der aktiv spielt, der auf der Tour ist. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich finde das gut, dass Sabalenka das macht. Ich glaube, die Regel werden ein bisschen abgepasst, dass bei Nick das Aufschlagspiel, also bei ihr kleiner ist, weil er eben so einen guten Aufschlag hat. Aber ich finde die Idee gut. Das heißt für mich auch, Tennis lebt außerhalb des Jahres, aber vielleicht mit einem anderen Spieler.
Ja, das finde ich gut, weil ich bin ein bisschen skeptisch. Gar nicht, also ich finde auch generell gar nicht, ich bin nicht anti oder so, aber warum ich skeptisch bin, irgendwie, weil es Kyrgios ist, und dazu muss man als Hintergrund wissen, der gleiche Manager managt Arina Sabalenka und Nick Kyrgios.
Das ist Stuart Hewitt.
Genau, deswegen, das ist Naomi Osakas Management Company, Firma, der macht die beiden. Und was meine Argumentation hier ist, es ist so ein bisschen eine Lose-Lose-Geschichte für mich, weil überleg mal, Sabalenka verliert gegen Kyrgios, dann ist aus Frauen, und leider ist Frauensport immer noch politisch aufgeladen, so sehr wir auch uns wünschen, das wäre nicht so, dann werden natürlich so viele irgendwelche Hetzer kommen und sagen, guck mal, die kann ich mal gegen den washed out, gegen den alten, verletzten, nicht spielenden Kyrgios gewinnen, mit einem kleineren Feld und einem Aufschlag. Aber wenn Kyrgios gewinnt, ne, dann ist es so, was macht er eigentlich mit seinem Leben? Weißt du, also es ist so ein bisschen eine Lust, deswegen genau was du sagst, wenn es jetzt gegen einen anderen Spieler wäre, dann könnte man das cool machen und irgendwie guck mal, wie gut die fighten etc. etc. Aber so ist es halt schwierig, weil er ja kaum noch ein professioneller Spieler ist irgendwie.
Ja, nee, das ist ein sehr guter Punkt, an das habe ich gar nicht gedacht, und also das Frauentennis kann eigentlich da nur verlieren, weil man muss davon ausgehen, dass Sabalenka als stärkste Spielerin des Jahres das auch gewinnt oder gewinnen will. Und wenn sie dann gegen Nick verliert, das klingt das einfach nicht so gut. Ich finde die Idee gut, das sollte man nochmal machen. Ich finde übrigens auch vielleicht so ein Mixed Exhibition, dass also Spielerinnen und Spieler miteinander spielen. Also Tennis hat viele Variationen. Wenn es nicht diesen Tennisboom gäbe, gäbe es dieses Battle of the Sexes auch nicht. Insofern grundsätzlich das ist ein gutes Problem, vielleicht mit einem anderen Spieler bei den Herren.
Und all diese Variationen werden auch in Zukunft in den nächsten 270 Jahren noch von Becker Petkovic besprochen werden. Boris lacht nervös. Also bitte nicht die Alte an meiner Seite noch 270 Jahre. Ich werde dich auch in dem Nachleben noch verfolgen.
Okay.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und für diejenigen, die uns im Podcast hören, vielen Dank, dass ihr uns hört. Wir freuen uns sehr. Das wird voraussichtlich der letzte in diesem Jahr sein, aber man weiß es nicht. Tennis überrascht uns immer wieder. Und wenn irgendwas passiert, sind wir natürlich mit einer Sonderedition sofort zurück. Und spätestens im neuen Jahr, wenn es Richtung Australien geht, sind wir wieder voll am Start.
Auf jeden Fall. Das war mir ein Vergnügen dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Pots wir aufgenommen haben. Es war immer spannend. Es ist immer live. Also ich weiß nicht, was du mich fragst.
Stimmt,
und du weißt
nicht. Ich bereite dich nicht vor.
Nee. Und wir haben auch kein Blatt am Tisch, sondern das ist alles wirklich, kommt aus dem Bauch, aus dem Herzen. Es ist wohl gemeint. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und habt ein bisschen was über den Tennissport gelernt.
Becker Petkovic. Bis zum nächsten Mal.